Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Abenteuer. Mit meinen Freunden Hubert und Efi reise ich durch das All. Mein Name ist Rick Future. Und dies sind unsere Reisen im Sternenlicht. Inkognito.
Und du bist sicher, dass du das hinkriegst? Fragte Efi.
Ganz sicher, sagte ich.
Sicher, sicher? Efi, vertrau mir. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber selbst ich wird schon irgendwie schaffen, einmal in meinem Leben Urlaub zu machen. Ich meine, ohne gleich wieder paranoid zu werden. Sie lächelte.
Ich werde dich daran erinnern.
Das brauchte sie nicht. Da war ich ziemlich sicher. Nun, wo wir wieder einige tausend Galax auf unserem Interkonto hatten, war unsere Entscheidung endgültig. Das nächste Ziel hieß Oskama 4, wo wir nach allen Regeln der Kunst ausspannen wollten. Obwohl es noch ein paar Tage dauern würde, bis wir dort eintrafen, hatte ich meine Sachen längst gepackt. Sonnenspray, Badeshorts, Flipflops und so weiter. Ich hatte mein altes Powersurfbrett entstaubt und von Hubert General überholen lassen. Jawohl, ich war bereit für den Urlaub. Ich sehnte mich nach Urlaub. Und nichts stand mehr zwischen ihm und mir, dachte ich. Wir hatten gerade den dritten von 8 Hypertunneln hinter uns gebracht, die uns zu unserem Ziel führen würden, als ein orange-rotes Licht auf der Kommandokonsole aufflammte.
Ah, brummte Hubert, während er die Kontrollkonsole checkte. Die Strangeness-Werte werden langsam bedenklich da draußen.
Ich ließ mich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wo sind wir, wenn wir rauskommen?
Irgendwo zwischen 2 Outback-Systemen, randvoll mit Vakuum.
Sehr gut, dann springen wir. Sobald die Werte wieder auf 0 sind, geht's weiter.
Ei, ei,
sagte Hubert und wies das Schiff an, den Hyperraum zu verlassen. Der Austritt war so reibungslos wie Öl auf Wasser. Wo eben noch fieberhafte Farben geleuchtet hatten, tat sich nun Schwärze auf, garniert mit ein paar Sternen. Wie Hubert gesagt hatte, das Niemandsland der Galaxis. Kein Schiff oder Planet weit und breit. Laut Anzeige würde es eine halbe Stunde dauern, bis sich die Strangeness-Strahlung um die Eric wieder verflüchtigt hatte. Ich lehnte mich entspannt im Pilotensitz zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und blickte hinaus ins All, wo kurz ein Licht aufblitzte. Ich stutzte, sah jedoch nichts als Schwärze. Dann wieder ein Licht. Ein winziger Punkt, kaum größer als die Spitze einer Stecknadel. Er blinkte langsam vor sich hin. Nanu? Ich checkte den Scanner. Im selben Moment meldeten die Comms ein eingehendes Signal.
»Da ruft uns jemand«, sagte Efi über die Konsole gebeugt. »Ein automatisches Notsignal. Es ist ziemlich schwach, aber es kommt ganz aus der Nähe, keine 30.000 Klicks entfernt.« Sie drehte sich mir zu. »Und es ist terranisch.«
»Kurs auf das Signal setzen«, sagte ich, von einem plötzlichen Bauchkribbeln erfüllt. Die Eric gab Volldampf. Kurz darauf sahen wir es auf dem Hauptschirm, Ein metallisches Ei, das antriebslos durch die Dunkelheit schwebte und sich dabei wie in Zeitlupe um die eigene Achse drehte. Eine Ein-Mann-Rettungskapsel. Ihr Positionslicht blinkte müde. Frost glitzerte auf der Hülle, als unsere Suchscheinwerfer darüber hinwegglitten. Ich zoomte die Kapsel auf ein Displayfenster. Ein Name war in weißen Blockbuchstaben zu erkennen. Himera, murmelte ich. Der Name brachte etwas zum Klingeln, doch ich konnte es nicht greifen. Ich scanne Trümmerteile, überall in diesem Raumvolumen, sagte Efi. Anscheinend die Überreste des Schiffs, zu dem die Kapsel gehört hat.
Gibt's noch weitere Kapseln, Püppi? Fragte Hubert. Überlebende?
Efi schüttelte den Kopf. Negativ. Ich rieb mir das Kinn, die Augen auf die Projektion der Kapsel gerichtet. Können wir das Ding an Bord streuen?
Nee, sagte Hubert. Es hat ein Kraftfeld gegen Weltraumpartikel und so weiter. Wenn wir Pech haben, interferiert es mit dem Transporter. Aber ich weiß was Besseres. Püppi, mach mal Platz, ich muss an Steuer.
Efi tat ihm den Gefallen. Hubert fuhr die Steuerknüppel der Eric aus und umfasste sie mit beiden Händen. Gespannt sahen Efi und ich dem Meister bei der Arbeit zu. Die Zungenspitze konzentriert im Mundwinkel ließ Hubert das Schiff daunenweich an der Kapsel vorbeigleiten. Ein feiner Nebel aus gefrorener Atmosphäre entwich ins All, als er die untere Frachtluke öffnete. Dann bugsierte Hubert das Schiff vorsichtig über die Kapsel und ließ es 2 Meter tiefer gleiten, bis unser Fund von der Luke verschluckt wurde. Er versiegelte den Frachtraum wieder und drehte sich uns zu, ein zufriedenes Grinsen auf den Lippen.
»Wie sagt ihr Terraner doch gleich? Evjulin, das Ding ist heil und sicher an Bord!«
»Ich bin wie immer beeindruckt.« Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Du bist auf deine alten Tage nicht schlechter geworden.«
»Alten Tage?« schnaufte Hubert.
Efi lachte. »Kommt, Jungs. Ich bin sicher, wer immer in dem Ei sitzt, hat es eilig zu schlüpfen.« Wir übergaben dem Autopiloten die Steuerung und gingen zu dritt in den Frachtraum. Die Kapsel lag auf der Seite, direkt auf der Frachtluke. Es war kein einziger Kratzer zu sehen, allerdings knackte die gefrorene Hülle leise vor sich hin, während sie sich langsam akklimatisierte. Hubert benutzte einen der magnetischen Lastkräne, um die Kapsel aufzurichten, während Efi, eine Medibox um die Schulter geschnallt, das Ding scannte.
»Es gibt ein Biostasisfeld im Inneren«, sagte sie, »und ein Lebenszeichen. Ein Mensch der Signatur nach.«
Sie sah uns an.
»Er oder sie hat Glück. Der Energiegenerator der Kapsel ist fast am Ende. In ein paar Monaten hätte er den Geist aufgegeben.«
Ich schüttelte mich bei der Vorstellung, aus dem Schlaf der Biostasis in der Enge der Kapsel zu erwachen, nur um dort drinnen zu ersticken. Mein Blick fiel auf die Seriennummer der Kapsel, direkt unter dem Namen ihres zugehörigen Schiffs. Himera. Woher zum Teufel kannte ich den Namen?
Elvis und Christus, murmelte ich, als ich neben der Seriennummer der Kapsel auch das Fabrikationsjahr sah. 2360.
Wer immer dort drin saß, war möglicherweise seit einem Vierteljahrhundert eingefroren. Ich wandte mich an Hubert. »Nimm mir das bitte nicht übel, aber ich glaube, es ist besser, wenn du dich erstmal im Hintergrund hältst.«
»Wieso?«
»Na, ganz einfach. Wenn die Kapsel seit 25 Jahren dort draußen rumtrudelt, stammt der Insasse aus einer Zeit, in der sich Menschen und Golvonen nicht sonderlich grün waren.« Hubert brummte irgendwas vor sich hin, dann versteckte er sich schließlich widerwillig zwischen einem Stapel leerer Frachtkisten. »Bereit?« fragte ich Efi. Sie nickte. Dann gab sie der Kapsel den Befehl, sich zu entsiegeln. Die einzige Luke des Dings öffnete sich mit einem leisen Zischen. Das Innere der Kapsel war mit erloschenen Displays ausstaffiert. Es gab einen Sitz aus Federschaum, mit einem halben Dutzend Sicherheitsgurten versehen. Darin saß eine Frau, die ich zwischen 50 und 60 Standard schätzte. Ihr kurzes Haar war kohlrabenschwarz, abgesehen von einigen rauchgrauen Strähnen. Sie trug einen königsblauen Hosenanzug und Lackschuhe mit niedrigen Hacken. Ihr Outfit wirkte elegant, aber förmlich, offiziell. Sie war stämmig gebaut und ihr erdbraunes Gesicht rund, mit einem kaum nennenswerten Kinn. Unter ihren geschlossenen Augen zeigten sich feine Krähenfüße. Es war kein attraktives, aber charismatisches Gesicht. Und wie auch den Namen des Schiffes, kannte ich es, ohne darauf zu kommen, woher. Die Frau schien zu schlafen. Wir konnten sehen, wie sich ihre Augen unruhig hinter den geschlossenen Lidern bewegten. Ihr Atem ging gleichmäßig. Efi führte einen Scan durch. Sie ist körperlich völlig unversehrt, kerngesund. Ich nickte. Das Biostasisfeld schützte sie vor Muskelatrophie und anderen Unannehmlichkeiten. Wenn sie die Augen aufschlug, war es für sie, als wären nur Sekunden vergangen, seit sie die Kapsel betreten hatte. Wenn mir nur endlich einfallen würde, woher ich sie kannte. Hallo, sagte ich sanft. Hören Sie mich? Wir hörten sie schwer seufzen. Ihr Atem ging tiefer. Dann, ganz langsam, hob sie die Lider. Tiefbraune, fast schwarze Augen sahen Efi und mich an. Die Frau stieß ein kleines, erschrockenes Ächzen aus. Verwirrt, blinzelnd, sah sie sich um, soweit es die Sicherheitsgurte und der Kopfschutz ihres Sitzes gestatteten. »Wo?« fragte sie. »Wer?« »Mein Name ist Rick Future«, sagte ich freundlich. »Das ist Efi. Alles ist gut. Sie sind an Bord meines Schiffes, der Eric. Wir haben Ihre Rettungskapsel geborgen. Wie geht es Ihnen?« Sie schluckte angestrengt, als würde ihr die Zunge am Gaumen kleben. »Gut«, sagte sie zögerlich. Ihre Stimme war tief und klang wie glatt geschliffen. Die Stimme einer Schauspielerin oder geübten Rednerin. »Gut«, glaube ich. Wie sagten Sie, war Ihr Name? »Rick Future.« »Ist das irgendein Pseudonym?« Ich lächelte schwach, an diese Frage nur allzu gewöhnt. »Nicht, dass ich wüsste. Kommen Sie, ich glaube, Sie haben lange genug in dem Ding gesteckt.« Efi und ich lösten die Gurte und halfen ihr auf die Beine. Die Frau schwankte einen Moment, also hielt ich ihre Schulter, um sie im Notfall stützen zu können. Sie war fast einen Kopf kleiner als ich. Ihr Blick, immer noch heillos, verwirrt, glitt über Efis schönen, silbernen Körper. »Sie sind ein Android. Streng genommen ein Gynoid«, sagte Efi gutmütig. »Aber ja. Ich kenne das Modell nicht.« »Kein Wunder«, sagte ich. »Efi ist ja auch ein Einzelstück.« Ich sah, wie Hubert vorsichtig hinter den Kisten hervorlugte. »Jetzt?«, fragte sein Blick. Ich schüttelte den Kopf. Die Frau nahm sanft, aber bestimmt meine Hand von ihrer Schulter. »Danke, junger Mann, ich kann alleine stehen.« Sie machte die Augen zu und berührte ihre Stirn. Efi sah sie besorgt an. »Erinnern Sie sich noch, was passiert ist?« »Die Hemera«, begann die Frau und räusperte sich. »Mein Schiff, es war auf dem Weg nach New Paradise.« Es schien, als kämen die Ereignisse nur langsam zu ihr zurück. »Ich wollte zu meinem Sommerhaus auf einer der Äquatorialinseln, aber es gab einen Unfall, eine Fehlfunktion des Reaktors. Ich war der einzige Passagier an Bord. Es gab nur eine Robotercrew.« Sie blinzelte dreimal schnell hintereinander. »Der Steward hat mich zur Rettungskapsel gebracht. Er meinte, der Reaktor stünde kurz davor zu detonieren. Ich habe mich angeschnallt. Die Luke hat sich versiegelt. Dann...« Sie blickte unsicher über die Schulter zur Kapsel. »Dann ist das Stasisfeld angegangen und alles wurde schwarz. Und dann... dann war ich hier.« Sie sah mich an. »Die Hemera hat es nicht überstanden, nicht wahr?« »Es sieht alles danach aus.« Ich hätte ihr gerne etwas anderes gesagt. Sie nickte kaum merklich. Es war keine Überraschung. Wieder schluckte sie schwer. »Und wie lange war ich?« Ich zögerte. »Vielleicht sollten Sie sich erst mal setzen.« »Wie lange?« fragte sie ungeduldig, scharf. Befehlsgewohnt. »Wann sind Sie losgeflogen?« fragte Efi.
»Am 3. Januar 2361. Wie lange?« wiederholte sie.
24 Jahre«, sagte Efi, so behutsam wie möglich.
Die Frau zeigte ein starres, irritiertes Lächeln.
»Nein. Nein, das muss ein Irrtum sein.«
»Leider nein«, sagte ich. »Wir haben inzwischen 2385.
Es tut mir leid.«
Sie starrte vor sich hin. Ihr Blinzeln sah mühsam aus.
»Ich... Nein, das kann nicht, ich...
Kann ich jetzt endlich rauskommen?« fragte Hubert hinter den Kisten.
Unsere neue Passagierin erschrak, als sie seine unmenschlich tiefe Stimme hörte.
»Wer ist da?«
»Ich weiß, das alles ist nicht einfach für Sie«, sagte ich. »Es hat sich eine Menge getan seit...«
»Ich habe gefragt, wer da ist!«
Wieder die Schärfe in der Stimme. Anscheinend war sie es nicht gewohnt, dass man sie hinhielt. Sie ließ Efi und mich stehen, um der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Hubert kam mir auf halbem Wege entgegen. Sie erstarrte, als sie zu unserem Golvonen aufsah und tat einen Schritt zurück.
»Ei«, sagte Hubert.
»Golvone«,
brachte die Frau verdattert hervor.
»Stimmt auffallend.«
»Und er spricht Terranisch.«
Sie schien die Welt nicht mehr zu verstehen, noch weniger als zuvor.
»Junge, Junge«, Hubert grinste, »Ihnen entgeht auch nichts, was?«
Efi trat zu der Frau. »Keine Sorge, Hubert ist ganz harmlos.«
»Hubert? Was ist das für ein Name für einen Golvonen?«
»Meiner«, entgegnete Hubert brummig.
»Am besten wir gehen in die Küche«, sagte ich. »Sieht aus, als könnten Sie einen Drink vertragen.« Während wir sie durch das Schiff führten, blickte sie sich um, als habe sie noch nie einen Schiffskorridor gesehen. Vielleicht war es auch ihr erster Rundgang durch einen Klasse-3-Frachter. Wenn sich jemand einen Soloflug zu einem Sommerhaus auf New Paradise leisten konnte, war er sicherlich gehobenere Schiffsklassen gewohnt. Es deckte sich mit ihrer eleganten, sichtbar teuren Kleidung und dem Platinring an ihrem Finger, an dem ein Mare-Kristall funkelte. Sie hatte uns noch immer nicht ihren Namen gesagt. Nun, sie hatte im Moment wahrscheinlich andere Sorgen. Als wir uns in der Küche um den runden Tisch herumsetzten, fragte ich, möchten Sie ein Wasser oder einen bedonischen Slag?
Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich hätte nichts gegen einen Whisky.
Ich lächelte. Den kriegt unser Modulator leider nicht hin. Aber Slag wirkt ganz ähnlich. Ich nahm drei Gläser aus dem Schrank, goss erst ihr zwei Finger breit ein, dann Hubert und mir. Ich sah, wie sie erst an dem bernsteinfarbenen Gebräu schnüffelte und dann zaghaft daran nippte. Ihr Blick wanderte von Hubert zu mir.
»Wie kommt es, dass ein Mensch und ein Golvone auf demselben Schiff reisen?« fragte sie stirnrunzelnd.
Es wunderte mich nicht, dass sie das beschäftigte. Zu ihrer Zeit wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass die Hölle zufror, als dass sich zwei Vertreter unserer Spezies im selben Raum miteinander aufhielten, ohne zu versuchen, einander Gliedmaßen abzutrennen.
»Wir arbeiten als Freelancer«, sagte ich, »kleinere und größere Jobs hier und da.«
Es schien sie nur noch mehr zu verwirren. Sie nahm einen weiteren Schluck, einen größeren diesmal. Dann fragte sie,
»Was ist passiert, während ich geschlafen habe?«
Sie hatte ihre Stimme mehr unter Kontrolle als ihren Blick, der verriet, wie unsicher sie war, ob sie die Antwort auf diese Frage überhaupt hören wollte.
»Naja«, begann ich, »die Wahrheit bitte. Ungeschönt, ich kann es ertragen.«
»Ich hoffe es«, dachte ich.
»Wie gesagt, es hat sich viel getan in den letzten 24 Jahren. Leider nicht viel Angenehmes. Junger Mann, bitte. Ich habe Ihnen eine ganz einfache Frage gestellt, oder nicht?«
»Die Erde«, sagte ich. »Sie wurde vernichtet.« Sie starrte mich an, als wäre mir ein Horn gewachsen.
»Vernichtet?«
»Zumindest die Oberfläche. Es gab einen Krieg, kurz nachdem ihr Schiff den Unfall hatte. Einen Krieg mit den Jozianern.« Die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Im Licht der Küchenlampe erkannte ich, wie ihre Pupillen winzig wurden. »Sie sind aus ihren Sektoren in die Galaxis eingefallen und
haben auf ihrem Weg zur Erde alles platt gemacht, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Darunter auch viel zu viele von unseren Kolonien. Danach sind sie wieder verschwunden, einfach so. Ich schnippte mit den Fingern. Das Glas zitterte in ihrer Hand. Wie viele haben überlebt? Und wieder eine Frage, deren Antwort sie wahrscheinlich nicht hören wollte. Zu wenige, sagte ich schweren Herzens. Die Menschheit hat sich eine Menge Feinde gemacht, als bekannt wurde, dass sie die Ozeane mit Absicht herausgefordert hat. Auch viele außerirdische Welten wurden von ihnen vernichtet. Es gab Racheakte. Übergriffe auf die übrigen Kolonien. Lynchmobs gegen Terraner. Daraus konnte ich den Menschenhassern nicht mal einen Vorwurf machen. Die Frau nahm einen Schluck Slag, dann noch einen, den letzten. Ihr Gesicht wirkte inzwischen blutleer. Nein, sagte sie schließlich, ruhig und entschlossen. Leider doch. Nein. Sie legte die Hände flach auf den Tisch. Das kann nicht sein. Ich weigere mich, das zu glauben.
Und warum sollten wir ihn Märchen auftischen? Fragte Hubert, die Arme verschränkt.
Sie wusste keine Antwort darauf. Sie würdigte Hubert nicht mal eines Blickes.
Ich habe den Untergang der Erde selbst miterlebt, sagte ich, und die Kolonien gesehen. Ich meine, was davon übrig ist.
Was ist mit der Regierung? Die Terranische Allianz existiert nicht mehr, sagte Efi mitfühlend.
Die Frau hielt sich die Hände vors Gesicht. Sie blickte starr zwischen den gespreizten Fingern hervor.
Nein, murmelte sie. Nein.
Es tut mir leid, sagte ich wieder. Ich wünschte, wir hätten Ihnen bessere Nachrichten überbringen können.
Meine Familie, sagte sie. Meine Freunde.
Sie sind sehr wahrscheinlich. Ich brachte den Satz nicht zu Ende. Sie bedeckte die Augen mit den Händen. Einen Moment lang saß sie nur so da. Ich glaubte zu spüren, wie sie mit einem Schluchzen rang. Hier war eine Frau, die es nicht gewohnt war, vor anderen zu weinen, die es sich nicht gestattete, Schwäche zu zeigen. Dann, von einem Moment auf den anderen, schien sie sich wieder zu fassen. Sie setzte eine weitgehend unberührte Miene auf, kühl, leidenschaftslos, aber es war nur eine Maske. Ihre Augen verrieten sie abermals. Wieder fragte ich mich, welchen Beruf sie früher einmal ausgeübt hatte, wenn überhaupt. Und woher ich sie kannte, verdammt nochmal. Efi deutete auf die Flasche Slag.
Möchten Sie noch einen Drink, Miss?
Mrs., korrigierte sie, Mrs. Kalpana Svensson. Ich verschluckte mich an meinem eigenen Drink. Alle starrten mich an, während ich mit tränenden Augen vor mich hinröchelte. Efi klopfte mir sanft auf den Rücken. Hubert musterte unseren Gast.
Muss man sie kennen?
Mein Stuhl krachte auf den Boden, als ich auffuhr.
Kalpana Svensson? Fragte ich heiser. Die? Kalpana Svensson?
Sie sah mit kühler Miene zu mir auf, aber ihr Blick verriet Vorsicht.
Kann mich mal einer aufklären? Fragte Hubert. Ich fasse es nicht.
Mein bitteres Lachen blieb mir fast im Halse stecken.
Jetzt weiß ich, woher ich sie kenne. Den Namen ihres Chefs. Die Schneekönigin. Wir haben ausgerechnet die verdammte Schneekönigin an Bord.
Sie schien den Spitznamen zu kennen und wenig zu schätzen.
Hey, beschwerte sich Hubert. Wer zum Baschlag ist Kalpana Svensson? Das ist Kalpana Svensson.
Sie zuckte mit keiner Wimper. Ihr Gesicht war genauso frostig wie der Spitzname, den ihre Kritiker ihr verpasst hatten, noch bevor sie in der ganzen Galaxis berühmt geworden war, oder besser, berüchtigt.
Kalpana die Weltenmörderin, Kalpana die Hexe Svensson.
Kalpana Svensson war die Präsidentin der Terranischen Allianz vor Carlos Aldosadi, klärte Efi Hubert auf. Sie klang ebenfalls nicht begeistert. Sie wusste nur zu gut, wer die Frau war und was sie getan hatte. Der Raum schien sich um mich zu drehen. Ich weiß nicht, wie viele Aufzeichnungen ich von ihr gesehen hatte, wie viele ihrer Reden gehört und wie oft ich mir gewünscht hatte, ihr den kaum vorhandenen Hals umzudrehen.
Sie ist diejenige, die die Ozeaner zum Krieg angestiftet hat. Meine Kehle brannte vor Hass. Die Vernichtung der Erde. Sie hat sie verursacht. Sie riss fast den Schlag um, als sie auffuhr. Eine dicke, kleine, sehr zornige Frau. Das ist nicht wahr. Ach nein, Sie haben damals die Expedition zu den Jozeanern gesandt, oder nicht? Obwohl der Völkerbund ihre Sektoren unter Quarantäne gestellt hatte. Obwohl jedes gottverdammte Volk in der Galaxis ihnen hätte sagen können, was für eine unglaublich hirnverbrannte Idee das war. Svensson schwieg. Sie blickte von Efi zu Hubert. Woher? Einige Mitglieder ihres Stabs haben überlebt, sagte ich. Mein Puls raste. Und sie haben geredet. 13 Milliarden Menschen auf der Erde und in den Kolonien, alle ausgelöscht. Und unzählige weitere Milliarden aus anderen Völkern, die in den Krieg mit hineingezogen wurden. 13 Milliarden Menschen. Beruhigen Sie sich, junger Mann. Sie hob eine Hand. Selbst wenn es stimmt, was Sie sagen, es gibt keinen Beweis, dass diese Ereignisse in einem Zusammenhang stehen. Ach, dann war es nur ein dummer Zufall, dass die Ozeane ausgerechnet gegen die Erde vorgerückt sind. Ich hatte das Gefühl, Säure statt Blut würde durch meine Adern rauschen. Sie konnte nicht antworten, aber sie wich meinem Blick nicht aus. Sie haben sie auf dem Gewissen, Svensson. Sie und ihre verdammten Lametta-Träger von Interforce. 13 Milliarden. Und wofür, hä? Wofür, verflucht nochmal? Ich sah, wie Efi ob meiner Lautstärke zusammenzuckte. Hubert dagegen knirschte mit den Zähnen. Sein Blick war so finster wie ein schwarzes Loch. Auch die Golvonen hatten große Verluste im Krieg erlitten. Ich wusste, ihre Herrscher hatten Kopfgeldjäger ausgesandt, die Kalpana Svensson ausfindig machen sollten, für den Fall, dass sie den Untergang der Erde überlebt hatte. Dass sie jetzt leibhaftig vor mir stand, ich konnte es noch immer nicht glauben. Ein Teil von mir fragte sich, ob sie nicht eine durchgedrehte Betrügerin sein konnte, eine Doppelgängerin oder ein Klon. Aber nein, sie war es. Die Schneekönigin persönlich, die sich nach der gescheiterten Expedition in die ozeanischen Sektoren aus der Politik zurückgezogen hatte, deren plötzliches Verschwinden in den Berichten über Flottenbewegungen der Ozeaner fast untergegangen war. Und auch wenn sie versuchte, es mit der langjährigen Übung einer abgebrühten Staatsführerin zu verstecken, ihre Augen verrieten, dass sie sich in die Enge gedrängt fühlte. Wie jemand, der sich seiner Schuld nur allzu bewusst war. Die Wut verschlug mir fast den Atem. »Wofür?« brüllte ich und schlug auf den Tisch. Die Gläser klirrten, Schlag schwappte über. »Zum Wohle der Menschheit«, sagte sie. »Schwachsinn!« »Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen.« Sie hob kühn das Kinn. »Keiner von Ihnen.« »Versuchen Sie es«, bellte ich. »Erklären Sie mir, wie all die Toten der Menschheit genützt haben.« »Und uns anderen«, Hubert ließ die Knöchel knacken. »Ich habe keinen Grund, mich vor Ihnen zu rechtfertigen.« Svensson verschränkte die feisten Arme. »Als mein Evakuierungsschiff abgehoben ist«, sagte ich, »habe ich gesehen, wie ihre Schiffe im Orbit standen, wie sie ihre Nova-Bomben auf die Welt geworfen haben, wie sie alles verbrannt haben, bis nichts als Schlacke und Staub übrig blieb. Eine Stunde. Die Ozeane haben weniger als eine Stunde gebraucht, um 5 Kontinente zu vernichten. Das war niemals geplant.« »Ach, tatsächlich? Und ist es Ihnen vielleicht jemals, auch nur für eine Sekunde in den Sinn gekommen, dass genau das dabei herauskommen könnte, wenn man sich mit den Ozeanern einlässt? Die Ozeaner, Herrgott nochmal! War es Ihnen nicht genug, dass die Typen vor 3000 Jahren schon mal fast alles in Schutt und Asche gelegt haben?« Unsere Blicke waren auf sie gerichtet wie die Mündungen von Protonenblastern. Wir hatten Grund zu glauben... Ich meine, der Geheimdienst war der Ansicht, was, dass Sie inzwischen zu Schmusekätzchen geworden sind? Scheinen Sie nicht albern. Sie ballte die Fäuste. Schweiß glitzerte auf ihrer Stirn. Na, dann verraten Sie es uns. Was war die Ansicht Ihres Geheimdienstes? Wir hören, dass die Ozeaner, dass sie ein mächtiger Verbündeter sein könnten. Und gegen wen, bitteschön? Knurrte Hubert. Sie schwieg. »Ich will es hören, Svensson«, blaffte ich.
Wozu? Fragte sie. Ihr Blick war trotzig. Sie verstehen es ja doch nicht.
Was genau verstehen wir nicht? Fragte Evi kühl.
Svensons Hände, bestens manikürt, kneteten die Luft.
Wie die Lage damals war. Die Fordianer und ihr sogenannter Sicherheitsdienst. Sie hatten alles unter ihrer Fuchtel. Der ganze Völkerbund hat nach ihrer Pfeife getanzt. Wenn die Fordianer nicht gewesen wären, dann hätten wir alle als Kanonenfutter für die Kelts geendet. Sie haben uns die Galaxis eröffnet, Svensson.
Wie hatte sie das vergessen können?
Die Geisterkriege vor fast 90 Jahren, als die Menschheit sich schmerzlich bewusst geworden war, dass sich eine außerirdische Spezies unerkannt auf der Erde eingenistet hatte und ihre Bewohner heimlich still und leise zu ihrer Privatarmee umrüstete, bis die Fordianer und der Sicherheitsdienst gekommen waren und uns geholfen hatten, uns von ihrem Joch zu befreien.
»Und sie haben uns hübsch an der Leine gehalten«, eiferte sich Svensson, »wie dressierte Tiere, haben uns Weisungen und Bestimmungen auferlegt, mit wem wir Kontakt aufnehmen dürfen, welche Teile der Spiralarme für uns gesperrt sind und welche nicht. Die verdammten Froschgesichter halten sich für die Herren der Galaxis und wir haben zu gehorchen.«
»Die Fordianer«, sagte ich, »sind seit 11.000 Jahren in der Milchstraße unterwegs. 11.000 Jahre, sie xenophobes Miststück! Als sie die ersten Hyperraumflüge unternommen haben, haben wir noch in Höhlen gehockt und uns vor dem Donner gefürchtet. Ist ihnen nie in den Sinn gekommen, dass die Jungs wissen, was sie tun? Dass sie ein ganz kleines bisschen mehr Erfahrung haben als wir?«
Ihr Doppelkinn bebte vor Wut.
»Erfahrung darin, andere Völker klein zu halten und sie herumzukommandieren. Glauben Sie, die Fordianer haben uns aus reiner Herzensgüte in ihren galaktischen Club aufgenommen?
Nein. Es war ihnen nur daran gelegen, uns im Auge zu behalten, uns nach ihren Vorstellungen zu lenken. Sie sagen, die Kelts hätten uns als Kanonenfutter benutzt?
Ich sage, die Froschgesichter hätten genau das Gleiche getan, sobald sich die Chorion-Symmachie wieder erhoben hätte oder irgendeine andere Bedrohung. Nur sind wir zu ihrem Pech keine willigen Schafe.«
Sie warf einen Blick zu Hubert und sagte kalt, »Bitte das Wortspiel zu entschuldigen.«
Sie drehte sich wieder zu mir. »Wir haben unser Schicksal selbst in die Hand genommen. Wir haben unser eigenes Imperium aufgebaut. Und das hat den Fordianern nicht geschmeckt. Oder ihren Schoßhündchen.«
Sie stemmte die Hände in die ausladenden Hüften. Ich hätte sie so gerne erwürgt.
»Wir hätten sie in der verdammten Kapsel lassen sollen.«
»Ja.« »Vielleicht hätten sie das.«
Sie stand felsenfest da.
»Alles, was mein Stab und ich getan haben, geschah allein aus dem Wunsch heraus, der Menschheit ihren Platz zwischen den Sternen zu sichern, unser Volk unabhängig zu halten. Wir waren auf der Suche nach Partnern, die uns im Ernstfall beistehen sollten.«
»Wie die Islaks«, brummte Hubert, »die Varian, wie die verfluchten Jozianer.«
Seine Fäuste hätten selbst einen baren Gravidium wie Lehm zerquetscht.
»Niemand konnte ahnen, dass die Jozianer, dass sie derart empfindlich auf die Kontaktaufnahme reagieren würden. Wir haben uns in aller Form bei ihnen entschuldigt.«
»Ich glaub das nicht.«
Ich fasste mir an die Stirn.
»Sie engstirnige, kurzsichtige, gewissenlose!
Der Wunsch, meinem Volk zu helfen, ist nichts, für das ich mich schämen müsste«, entgegnete sie heftig. »Und ich würde es wieder tun.«
Das brachte das Fass zum Überlaufen.
»Okay, das reicht. Hubert, hilf mir, diese Frau zurück in ihre Kapsel zu bringen. Ich habe nicht vor, noch eine Sekunde länger unseren Sauerstoff an sie zu verschwenden.«
Hubert nickte grimmig.
»Kann ich gut verstehen.«
»Frieren wir die Schneekönigin wieder ein«, sagte ich, »und dann schicken wir sie per Eilpost an den Intergalaktischen Gerichtshof. Ich bin sicher, dort wissen sie, was sie mit ihr anstellen sollen.«
Das neu erwachte Entsetzen in Svensons Blick war überdeutlich. Dann kühlte ihre Miene wieder ab, verhärtete sich.
»Tun Sie, was Sie wollen, junger Mann«, sagte sie stolz. »Ich bin mir keiner Schuld bewusst.«
»Wissen Sie, was das Problem ist?«, fragte ich bitter. »Diesen Bullshit glaube ich Ihnen sogar. Wenn das Universum nur ansatzweise gerecht wäre, dann wären Sie damals dabei gewesen. Sie wären mit der Erde untergegangen. Aber wahrscheinlich hätte nicht mal das ihre Meinung geändert.
Sie legte die Hand aufs Herz. Ich habe auch Angehörige verloren. Wenn das stimmt, was Sie sagen, dann sind mein Mann und meine Kinder, jeder, den ich kannte, sind Sie...
Die Stimme versagte ihr den Dienst. Ihre Wangenmuskeln zuckten, während sie versuchte, die Maske der Entschlossenheit mit aller Macht aufrechtzuerhalten. Etwas funkelte in ihren Augen, aber diesmal waren es weder Zorn noch Trotz. Ihre Unterlippe bebte unkontrolliert. Sie presste die Lider zusammen.
»Oh Gott«, flüsterte sie. »Oh Gott! Sie sind alle...«
»Alle tot«, sagte ich. Alles andere wäre ein Wunder gewesen. Jeder einzelne von ihnen, zusammen mit dem Rest.
Ich wollte niemals, dass...
Die Kontrolle über ihre Stimme entglitt ihr endgültig.
Ich meine, ich wollte doch nur...
Sie hob die Faust, biss sich in den Knöchel, die Augen geschlossen. Eine Art stiller Schluck auf schüttelte ihren Körper.
Ich wollte...
Dem Universum ist scheißegal, was Sie wollten, Svensson. Nur was Sie getan haben, zählt. Und das Schlimmste ist, für ein Verbrechen wie dieses gibt es keine Entschuldigung, keine Vergebung. Egal, wohin Sie gehen, man wird Sie kreuzigen. Man wird... Rick, sagte Evie. Ich glaube, sie hat es verstanden. Svensson rang nach Atem. Sie griff sich an die Kehle, als würde ihr die Luft wegbleiben. Dann... knickten ihre Beine ein. Sie ging in die Knie und erbrach sich, wieder und wieder, während ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Ein zitterndes, heulendes Häufchen Mensch. Evie stand auf. Sie trat vor, um ihr zu helfen, aber ich hob die Hand und hielt sie sanft zurück.
»Sie soll es führen«, sagte ich. »Ihr Wohl der Menschheit. Sie soll es ganz auskosten.«
Ich hörte den Hass, der in meiner Stimme mitschwang. Ich wusste nicht, wann ich zuletzt eine solche Verachtung für einen anderen Menschen empfunden hatte. Vielleicht noch nie. Und doch war es schwer, sie anzusehen. Die Schneekönigin mit ihrem Herz aus Eis, die nun vor sich hin heulte wie ein kleines Kind. Auch Hubert schien kein großes Vergnügen daran zu finden. Stattdessen richtete er den Blick auf das leere Glas, das er in seiner pelzigen Hand drehte und wendete.
»Rick«, sagte Evie leise, »die Dinge, die sie verursacht hat, man wird sie dafür hinrichten.«
»Ich weiß«, sagte ich, während Svensson erstickt nach Luft schnappte. Evie berührte meinen Arm.
»Wenn sie stirbt, wird das die Toten nicht wieder lebendig machen, das weißt du. Es wird dann nur einen Toten mehr geben. Es wird nicht das Geringste ändern.«
»Nein. Aber es wird zumindest ein bisschen Gerechtigkeit bringen, wie wenn sich auch immer.
Das Elend, das sie über die Galaxis gebracht hat, ich weiß, nichts kann jemals wieder gutmachen, was geschehen ist. Aber was?«
Ich sah meine Reflexion in Evis Augen.
»Lassen wir sie ziehen? Glaubst du ernsthaft, sie verdient eine zweite Chance?«
»Thomas«, wimmerte Svensson.
»Oh Gott, Thomas, vergib mir.«
»Nein«, sagte Evie traurig. »Sieh sie dir an, Rick. Sie ist nicht gewissenlos. Sie beginnt gerade erst zu begreifen, was sie getan hat. Wenn du willst, dass sie für ihre Verbrechen büßt, dann lass sie damit leben.«
»Nein«, wollte ich sagen, »vergiss es. Sie soll sterben, sie muss sterben. Jede Sekunde, die sie am Leben bleibt, ist eine Beleidigung für alle ihre Opfer. Ich hatte das Elend, das sie über die Galaxis gebracht hatte, am eigenen Leib erfahren. So gut wie jeder Terraner, den ich kannte, hatte unter ihrem Fehler zu leiden gehabt. Nicht zuletzt Cassandra, die ihre Familie während des Krieges verloren hatte. Was hätte ich ihr sagen sollen? Sorry, aber wir haben die größte Massenmörderin in der Geschichte der Menschheit laufen lassen.
Svensson weinte nicht länger. Sie lag auf dem Boden, fast in Embryonalstellung, die Augen geschlossen.
»Ich wollte das nicht«, wisperte sie kaum hörbar vor sich hin. »Ich habe es nicht gewollt.«
Ich sah weg. Sie musste büßen, ja. Aber so sehr ich mich auch dagegen wehrte, Efi hatte recht. Was würde es ändern, wenn sie sich in die Legion der Toten einreihte? Würde ich mich dann besser fühlen? Dad, dachte ich hilflos, was soll ich tun? Was hättest du getan? Ich berührte das Amulett um meinen Hals. Wieder dachte ich an Cassandra, ihre verbrannte Heimatstadt auf Septimus.
Und was machen wir stattdessen mit ihr, Pippi? Knurrte Hubert. An Bord bleibt sie auf keinen Fall. Und glaub ja nicht, dass ich die Schweinerei auf dem Boden wegmache.
Efis anmutige Schultern sanken herab. Ich weiß es nicht. Nein, keuchte eine Stimme. Als habe jemand einen Schalter umgelegt, kam wieder Leben in Svensons Körper. Unter Mühen stemmte sie sich auf die Beine. Ich gehe nirgendwo hin. Sie griff nach dem Messerblock neben dem Nahrungsmodulator. Die Klinge gab ein metallenes Tsching von sich, als sie sie hervorzog. Verzweifelte Entschlossenheit flackerte in ihren rot geränderten Augen. Svensson, sagte ich, legen Sie das Messer hin. Ich habe niemals gewollt, dass es so weit kommt, stieß sie hervor. Das Messer, Svensson, wiederholte ich scharf. Es tut mir leid, sagte sie. Dann hob sie das Messer und richtete die Spitze auf die weiche Stelle unter ihrem Kinn. Sie holte ein letztes Mal tief Luft. Efi, rief ich. Sie begriff sofort und feuerte einen kaum sichtbaren Laserstrahl aus ihrem rechten Auge quer durch die Küche. Svensson kreischte. Das Messer landete klirrend auf dem Boden, während sie wimmernd ihre Hand hielt. Auf dem Handrücken zeigte sich ein winziger krebsroter Punkt. Sie begann wieder zu weinen.
Es tut mir leid, sagte sie.
Zu wem, das wusste ich nicht.
Es tut mir so leid.
Ich trat neben sie. Svensson, sagte ich. Kalpana, sehen Sie mich an. Sie klagte weiter vor sich hin, diesmal keine Worte, nur noch gequälte Laute.
Sehen Sie mich an!
Sie erschrak, aber sie kam dem Befehl mit angehaltenem Atem nach. Sie haben die Wahl, sagte ich mit einer Stimme wie aus Stein. Ich konnte nicht aufhören, Sie zu hassen. Sie können es hier und jetzt beenden, und die ganze Galaxis wird Ihren Namen für die nächsten 1000 Jahre verfluchen. Aber wenn Sie wirklich Buße tun wollen, fuhr ich fort, wenn Sie der Menschheit wirklich helfen wollen, dann schlage ich vor, Sie hören mir zu. Kalpana, Svensson, Kalpana, die Schneekönigin, Kalpana, die Weltenmörderin, sah mich fragend an. Sie wagte es immer noch nicht, Luft zu holen. Aber sie hörte mir zu. Einen Tag später fiel die Eric aus dem Hyperraum, am Ziel unserer Reise angekommen. Ein Gasriese der Jupiter-Klasse drehte sich vor uns auf dem Hauptschirm, eine gigantische Sphäre aus unregelmäßigen Streifen aus Karmesinrot und Schwefelgelb, unterbrochen von den Wirbeln kleinerer und größerer Stürme und von einer verwirrenden Anzahl von Monden umtanzt. Der größte davon war eine Welt mit einem ausgedehnten Meer, das nur von einem einzelnen Riesenkontinent durchbrochen wurde. Darauf sahen wir schroffe Gebirge, blaue Flüsse, gelbe Wüsten und noch viel, viel mehr Grün. Septimus, sagte ich. Während des Krieges wurde eines unserer Schiffe über der Kolonie abgeschossen und hat Primavera City dem Erdboden gleichgemacht. Sie nannten es den Feuerregen. Er hat nicht nur die Hauptstadt vernichtet, sondern auch große Teile der umgebenden Urwälder abgebrannt. Auch nach dem Krieg war die Welt lange Zeit vom Rest der Galaxis isoliert. Es gibt selbst heute keine größere Industrie und so gut wie keine Raumfahrt, wenn man von gelegentlichen Schiffen absieht, die sich hierher verirren. Die meisten Bewohner sind Bauern und fristen ein einfaches Dasein. Es gibt immer wieder Kämpfe mit den Onri in den Wäldern. Sie waren vor den Menschen hier und haben ihnen die Schuld an dem Feuerregen gegeben. Es wird wahrscheinlich noch ein paar hundert Jahre dauern, bis sie uns verzeihen. Wenn überhaupt. Ich war früher schon hier, sagte Kalpana Svensson, die bei uns auf der Brücke stand. Ihre Stimme klang wie dünnes Glas.
Sie gab sich keine Mühe mehr, ihre Gebrochenheit zu maskieren. Während meiner ersten Wahlkampftour. Sie streckte vorsichtig die Hand aus, als wollte sie die Welt berühren.
Mein Gott!
Es gab keine Raumüberwachung auf Septimus. Wenn jemand unseren Anflug bemerkte, dann wahrscheinlich nur mit bloßem Auge. Wir landeten auf einer ausgedehnten Pflaumengrasebene im südlichen Zipfel des Kontinents, weit ab von den Territorien der Onri. Als wir über die Gangway nach draußen gingen, blendete uns die gelbe Sommersonne von Septimus. Sein Mutterplanet erhob sich als riesige, pastellfarbene Halbkugel über dem Horizont. Die Luft roch nach trockener Vegetation, nach Leben. Kalpana Svensson atmete einmal tief durch. Sie hatte ihre maßgeschneiderten Klamotten gegen einen von Huberts ölfleckigen alten Overalls eingetauscht. Er passte ihr gerade so. Ihre Sachen trug sie in einer Plastiktüte über der Schulter. Sie drehte sich uns zu, als wartete sie auf Befehle. In ihrem Blick stand Verunsicherung. Ihr altes Leben war vorbei. Für immer. Und das wusste sie. Ich deutete nach Osten. Einige Kilometer weiter gibt's ein kleines Fischerdorf namens Everhard. Es ist unmöglich zu verfehlen. Die Leute werden sich wundern, woher sie so plötzlich kommen, aber ich weiß, dass sie jede Hilfe annehmen, die sie kriegen können. Svensson nickte wortlos. Wir hatten ihr erklärt, dass während des Feuerregens Hunderttausende zu Invaliden geworden waren. Sie brauchten Hilfe beim Bestellen ihrer Felder oder Verstärkung für die Patrouillen nahe der Onri-Territorien. Es ist besser, wenn sie inkognito bleiben, sagte ich. Meine Stimme klang immer noch völlig tonlos. Ich konnte nicht anders mit dieser Frau reden. Wenn die Leute erfahren, wer sie wirklich sind, hängen sie schneller am Baum, als sie Geigen sagen können. Svenssons Blick verlor sich in der Ferne. Ich verstehe, sagte sie leise. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich davon abgehalten haben. Sie sprach es nicht aus. Lassen Sie es uns nicht bereuen, Svensson, sagte ich düster. Und machen Sie was draus. Erst jetzt drehte sie sich uns zu. Ihr pauschbäckiges Gesicht schwitzte in der Sommersonne. Das werde ich, versprach sie. Sie haben mein Wort. Damit brachte sie die letzten Stufen der Gangway hinter sich und streifte durch das kniehohe Gras nach Osten, ihrem neuen Leben entgegen. Wir sahen ihr eine Zeit lang nach. Ein Teil von mir hofft immer noch, dass sie stolpert und sich das Genick bricht, sagte ich. Hubert verschränkte die Arme.
Abwarten! Und wenn nicht, läuft sie vielleicht einem Andre über den Weg.
Es war die richtige Entscheidung, sagte Ifi. Ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft, aber ich glaube, sie wird bis zum Ende ihres Lebens ein sehr nützliches Mitglied der Gemeinschaft werden. Sie kann nicht anders. Meine Finger spielten mit Cassandras Amulett.
Ich hoffe es, sagte ich.
Vielleicht kann sie den Leuten hier sogar irgendwann die Wahrheit sagen. Und vielleicht können sie ihr vergeben. Ich wandte mich ab und kehrte ins Schiff zurück. Ich wünschte nur, ich könnte das auch.